Zusammenhänge und Abhängigkeiten erkennen. Das ist für mich das, was Architektur macht,
sagt Andreas Pirkner. Herzlich willkommen beim EFS-Podcast mit dem heutigen Thema Die Antwort auf Dora, wie Architektur Resilienz bei Mensch und Organisation fördert. Zu Gast habe ich Liliana Simon, sie ist Partnerin bei EFS Consulting, Andreas Pirkner, er ist Enterprise Architecture Manager bei der Erste Asset Management GmbH und Hannes Lischka ist der externe Berater zum Thema ERM. Anlass für diesen Podcast ist die neue DORA-EU-Verordnung, die digitale Resilienz in Unternehmen einfordert. Meine Gäste haben gemeinsam ein Paper zum Thema individuelle Resilienz und Enterprise Architecture Management geschrieben und sind heute mit der These hier, dass unternehmerische Resilienz nicht ohne resiliente Menschen möglich ist. Mein Name ist Irene Racher und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen beim EFS-Podcast. Hannes, Andreas und Liliana. Ich freue mich, euch im Studio bei mir zu haben. Ich hatte zwar noch nie die Ehre bei euch, aber ihr wart schon mal zu Gast im Podcast, nämlich zum Thema Enterprise Architecture Management Community, die ihr da gebildet habt. Für die, die sich noch nicht erinnern oder den Podcast gerade nicht so aktuell im Kopf haben, wollt ihr euch bitte ganz kurz bei mir vorstellen? Andreas, möchtest du starten?
Sehr gerne. Hallihallo, mein Name ist Andreas Pirkner, ich bin Enterprise-Architekt bei der Erste Asset Management, bei einer Tochter der Erste Group Bank. Heute Morgen bin ich voll Freude aufgestanden, in freudiger Wartung auf den heutigen Podcast, weil das Thema ist spannend und Podcast machen finde ich sowieso sensationell.
Vielen Dank. Hannes, wer bist du?
Ja, mein Name ist Hannes Lischka. Ich bin auch längste Zeit meines Lebens Enterprise-Architekt gewesen in Unternehmen, öffentliche Verwaltung und Banken, Versicherungen. Habe mich dann selbstständig gemacht und ich würde gerne das Angebot an alle machen, die es interessiert, Enterprise-Architektur-Management mit dem Faktor Mensch zu verbinden.
Lili.
Ja, Liliana Simon mein Name. Ich bin Partnerin bei EFS Unternehmensberatung. Von den Tätigkeitsschwerpunkten würde ich es vielleicht auf einerseits eben das Thema Architekturmanagement, deswegen auch hier in dieser Runde, also ERM als eines meiner Schwerpunkte, blickend auf Tool, Methode und Kultur. Und zum anderen ein weiteres Herzensthema von mir ist Organisationsentwicklung, New Work, Selbstorganisation.
Dann starten wir gleich hinein. Mit 16.01.2023 ist die neue DORA-Verordnung in Kraft getreten. Das ist der Digital Operational Resilience Act, der ein resilientes Handeln in der Organisation voraussetzt. Also digital resilientes Handeln, nehme ich an. Lili, du bist Expertin dafür nicht. Könntest du uns einen kurzen Überblick geben, vor welchen Herausforderungen der DORA Act die heimischen Unternehmen setzt und welche Rolle das Enterprise Architecture Management dabei vielleicht einnehmen kann?
Ja, blickend auf DORA ist zum einen ein großer Vorteil, dass es bisher eine sehr fragmentierte Regelung gab zum Thema operationelle Widerstandsfähigkeit und damit eben auch Resilienz. Und durch DORA wir die Möglichkeit haben, eben einen harmonisierten Rechtsrahmen zu haben. Das ist vielleicht mal so der eine große Unterschied und eigentlich auch der große Vorteil, dass es jetzt eine klare Regelung gibt auf EU-Ebene, eben für alle europäischen Finanzunternehmen. Eine bedeutende Auswirkung von DORA, und da kommen wir jetzt auch quasi näher zu ERM, ist, dass neben den Finanzunternehmen selber eben auch die kritischen IKT, also Informations- und Kommunikationstechnik, Drittanbieter ebenfalls inkludiert sind. Bedeutet nicht nur das Finanzunternehmen selber, sondern man schaut sich eben auch quasi die digitale Lieferkette nach hinten an. Und damit sind jetzt eben auch für diese IKT-Drittanbieter zahlreiche digitale Sicherheits- und Berichtspflichten einzuhalten. Und das Ganze ist jetzt bis zum Anfang Januar 2025 zu implementieren. Das kann man sagen, oh ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber bis dorthin gibt es eben auch einiges zu tun. Und da kann eben das Thema Architektur im Sinne von Architektur schafft Transparenz, zeigt Verbindungen auf, unterstützen. Das heißt, wenn ich eine transparente und etablierte Architektur habe, habe ich den Vorteil, dass ich dadurch eben auch Einsicht habe in meine Drittanbieter. Ich weiß, mit welchen Zertifizierungen die zu tun haben oder welche Zertifizierungen sie überhaupt haben. Ich kann mir genauso ansehen, okay, auf welchen Infrastrukturelementen läuft das Ganze, wo sind die Daten gelagert und ähnliches. Das heißt, mir hilft ERM vor allen Dingen für eine Transparenz, die ich wiederum brauche, um DORA zu erfüllen.
Also es gibt einen guten Überblick. in diese verschiedenen unterschiedlichen Themen, die da verankert sind. Und das gilt aber nur für Finanzunternehmen.
Für europäische Finanzunternehmen, teilweise eben auch dann für eben für die IKT-Drittanbieter dann dazu passend.
Wenn wir jetzt einen genauen Blick auf das Thema Resilienz setzen, also dem Kern der Verordnung, wie kann denn ein Unternehmen überhaupt resilient sein? Was bedeutet das im unternehmerischen Sinne und wie würde ein resilientes Unternehmen aussehen, das dem DORA Act standhält? Hannes, kannst du mir das beantworten?
Ja, also ich würde gern das Thema ein bisschen von der Seite des Menschen her betrachten. Resilience kommt ja eher, das hat die Liliana herausgefunden, aus der Psychologie. Also wie verhalten wir Menschen uns? Und das ist sowas wie Widerstandsfähigkeit. Also man muss sich vorstellen, wenn man einen Menschen kräftig schüttelt, ihn auf eine Zinne stellt, dass er fast runterfällt, dann sollte er immer wieder in der Lage sein, dort stehen zu bleiben, beziehungsweise in die ursprüngliche Lage oder in eine bessere zurückzukommen. Und so werden jetzt auch Unternehmen geschüttelt. Wir haben ja zahlreiche Krisen in der letzten Zeit gehabt und da zielt es halt darauf ab, dass die Unternehmen strukturiert auf einem guten Standbein stehen, was die Finanz- und die finanzielle Dimension betrifft. Interessant dabei finde ich natürlich, wie hängt die menschliche Resilienz mit diesem Konzept Resilienz in Unternehmen zusammen? Das war so etwas, womit wir uns beschäftigt haben, wir drei. Nämlich, es müsste ja eigentlich logisch sein, dass resiliente Unternehmen nur dann resilient sein können, wenn auch die Menschen, die im Unternehmen sind, entsprechend resilient sind. Und da haben wir eben, das war unser Kontrapunkt, da haben wir eben herausgefunden, naja, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Und die Lilly hat auch herausgefunden, dass zum Beispiel das Wort Mensch in dem Act nur zweimal vorkommt, also in der Version, die wir damals vor einem halben Jahr ungefähr zur Verfügung hatten. Vielleicht hat sich das geändert, vielleicht auch nicht. Ich lächle etwas. Ja, also die Unternehmen sollen auf einem guten finanziellen Standbein stehen, gerade die Finanzdienstleister oder Finanzunternehmen. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, soll noch Geld aus dem Bankomaten kommen. Ja, das ist so ein Bild, das man da hat.
Ich habe auch einen Satz mir extra rausgeschrieben aus dem DORA, der Mensch, also einmal das Wort Mensch erwähnt, nämlich Menschen und Prozesse sollen durch eine Reihe von Strategien einbezogen werden, die auf jeder Unternehmensebene und bei allen Mitarbeitern ein starkes Bewusstsein für Cyberrisiken und die Verpflichtung zur Einhaltung einer strengen Cyberhygiene auf allen Ebenen hervorruft. Das klingt ja irgendwie ein bisschen oberflächlich, oder zu sagen, reicht das? Ich meine, reicht dann ein E-Mail an die Mitarbeitenden? Scheint irgendwie.
Darf ich mit einer kurzen Analogie antworten? Datenschutzgrundverordnung, wird sich jeder noch erinnern, wie das gewesen ist. Vergleiche ich jetzt so mit DORA, also es kommt etwas Großes auf die Unternehmen zu, was bürokratische Fähigkeiten betrifft. Und man hatte damals das mehr oder weniger selber Problem, nämlich auf Knopfdruck irgendwie diese Stärke zu beweisen. Gib mir alle deine Daten, die du verarbeitest, insbesondere die personenbezogenen Daten. Und vielleicht erinnert sich auch da jeder oder jede Einzelne mit einem Lächeln zurück. Je näher dann, glaube ich, der Mai 2018 gekommen ist, desto eher hat man herausgefunden, dass das nicht der Fall war, dass man da auf diesen Knopf drücken konnte. Und das wird jetzt ähnlich sein. Und Enterprise-Architektur ist halt die Möglichkeit, da technisch eine Grundlage zu bieten. Aber wie du sagst, eben den Faktor Mensch, der die Technik dann anwendet oder diese Werkzeuge, den muss man da mitnehmen. Und das klingt zu einfach in diesem Satz, ja.
Andreas, du bist ja Architekt bei der Erste Asset Management. Wie gehst du dieses Thema an, Resilienz im Unternehmen und gleichzeitig aber auch den Menschen nicht zu vergessen?
Es ist eine unglaublich spannende Frage, weil die Definition, die du vorgelesen hast, ist ein wunderbares Beispiel für die Technokratie oder wie technokratisch das in dieser Verordnung auch wieder gesehen wird. Der Mensch wird erwähnt in einem Satz, aber so wirklich im Mittelpunkt steht er ja nicht eben. Mensch wird zweimal erwähnt in dieser ganzen Initiative oder in diesem ganzen Text. Reicht ein E-Mail? Nein, natürlich nicht. Natürlich geht es hier um Bewusstsein schaffen, um Awareness bilden. Das ist etwas, das mache ich als Architekt ja nicht alleine. Da gehört eine Unternehmenssecurity dazu, eine HR dazu, da gehören Trainingsprogramme dazu, um dieses Bewusstsein wirklich zu etablieren. Und das ist kein einmaliges Ereignis, das muss laufend geschehen. Das muss wirklich etabliert werden, dieses Denken in Sicherheit, Cybersecurity. Genauso aber müssen wir, und das sehe ich dann als meine Aufgabe als Architekt, das Denken in Architektur verankern im Unternehmen. Was heißt das? Zusammenhänge und Abhängigkeiten erkennen. Das ist für mich das, was Architektur macht. Jeder kennt sein Bereich, seine Anwendung, seine Technologie, aber zu verstehen, wie das zum Gesamten beiträgt, dass das funktioniert, das fällt vielen schwer und dort hilft Architektur. Und dort gehört der Mensch dazu, wenn ich anfange auf einer Business Capability Ebene und das ist für mich der Ausgangspunkt, wo ich anfange auch, wo brauche ich denn eigentlich Resilienz? Ich brauche nicht Resilienz in HR-Prozessen. Ich brauche Resilienz dort, wo ich Menschen habe, nämlich Kunden. Und ich brauche Resilienz dort, wo Mitarbeiter drinnen sind. Und da hilft mir zum Beispiel die Capability. Dort habe ich Prozesse drinnen, dort sind Mitarbeiter involviert, die in den Prozessen arbeiten. Und ganz essentiell, wenn es den Mitarbeitern nicht gut geht, dann wird das System nicht resilient sein können.
Was bringst du oder was bringt ihr da mit als Enterprise Architect Manager? Das klingt ja nach etwas, das sehr viel Feingefühl in sehr vielen Bereichen braucht, nämlich nicht nur technokratisches Wissen im Sinne auch von Prozessen oder von Strukturen, sondern eben auch ganz viel Gefühl für Menschen. Wie vereint man das? Wie kommt man dorthin, diese Aufgabe gut ausfüllen zu können?
Ja, also ich glaube, wir haben dazu, hätten wir alle was zu sagen, weil wir haben ja auch die Enterprise Architektur Management Community deswegen gegründet. Können wir später noch ein bisschen kurz drauf zukommen. Und ich glaube, auch wir alle kennen diesen Spruch von Gregor Hoppe, der jetzt bei Amazon, glaube ich, ist, der sprichwörtlich durch den Architekturaufzug fahren möchte. Also die Rolle des Enterprise-Architekten sollte die Fähigkeit inkludieren, vom obersten Unternehmenskonzern, Stockwerk im Penthouse bis hinunter in den Maschinenraum, glaube ich, nennt er das sogar wörtlich, und alle Ebenen dazwischen, da muss der Enterprise-Architekt jedes Mal stehen bleiben können und schauen können, wie schaut's da aus, muss sich mit den Menschen dort unterhalten können und muss eben die Sprache, die er für das gesamte Unternehmen vorsieht, dort mitbringen. Und es müssen auch die Menschen eben das verstehen und diese Sprache auch lernen, weil nur dann bringt es etwas für das gesamte Unternehmen. Also es ist eine zutiefst menschlich-soziale Funktion auch und eine Funktion, wo du viel Übersicht und Ruhe haben musst. Und ein gewisses Gespür für Menschen ist sicherlich nicht von Schaden.
Und um vielleicht bei der Metapher zu bleiben und die mit Dora zu verbinden, weil es eigentlich genau, dass man diesen Aufzug fährt und sich überall dort die Dora-relevanten Informationen rausholt, die man dann braucht. Oder eben mit einer bestimmten Vorlage, Berichtswesen reingeht und eben mit denen auf den jeweiligen Ebenen oder den Stockwerken sich eben genau dazu abspricht und schaut, hey, wo steht ihr hier, haben wir die Informationen schon? Und diese Verbindung ist eigentlich eine vertikale, aber es ist eben auch eine horizontale. Das sind wir bei dem Thema, was der Andreas gesagt hat, die verschiedenen Stakeholder auch zusammenzubringen. Vielleicht steige ich in einem Stockwerk aus und da sitzt dann halt die HR, da sitzt aber auch Finanz, da sitzt Security und auch diese Parteien zusammenzubringen. Also eigentlich ist es fast wie ein Aufzug, der in beide Richtungen gehen kann.
Ein Wunder, Wutzi. Das sind wir definitiv als Architekten. Also dieses gesamtheitliche, ganzheitliche Denken und einfach, ich glaube, das ist das, was wir verinnerlichen. Wir sehen nicht das einzelne Ding, wir sehen das gesamte Ding, wir sehen die Zusammenhänge und das sind Menschen ein Teil dieses ganzen Systems. Und man hört immer wieder, eine der wesentlichen Fähigkeiten ist die menschliche Komponente beim Architekten, nämlich genau das, die Informationen zu bekommen, zusammenfügen zu können. Das ist ganz wichtig als Architekt.
Verstehen zu können, vermutlich auch nicht.
Idealerweise, ja.
Weil ansonsten sind es halt, wie so häufig, nur bunte Bilder. Also, weil das ist natürlich das, was für viele dann so vom Augen ist, dass man sieht dann so ein riesiges Prozessmodell oder eine Architekturlandschaft, Applikationslandschaft. Aber nur das, damit kann ich hier nicht steuern, damit kann ich nicht bewegen. Aber mit Menschen und eben mit dem Verständnis, das auch wirklich richtig einzusetzen, nachhaltig, und zwar nachhaltig im Sinne von wirksam, dann kann Architektur wirklich auch die Kraft ausbreiten, die es eigentlich hat.
Bei allem, was ihr da erzählt, entsteht bei mir das Bild des Change Agents. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder das ist meine Frage, ist das Thema Change Management etwas, das in eurer Rollenbeschreibung drinnen steht oder vielleicht sogar anders gefragt, ist Enterprise Architecture Management das neue fancy Buzzword für gelungenes Change Management, da auch an den richtigen Stellschrauben, an den richtigen Stellen zu sitzen, um wirklich Veränderungen initiieren zu können?
Würde ich sagen, definitiv ja. freut mich sogar sehr, dass ich jetzt ein Agent bin, war immer ein Fan von James Bond. Setze jetzt gerade meine dunkle Brille auch auf für die Leute, die uns ja nicht sehen. Nein, total. Also ich glaube, dass Unternehmenskultur, Veränderung, Organisationsentwicklung, das gehört ganz einfach dazu. Also der Enterprise-Architekt hat wirklich, oder Entschuldigung, die Enterprise-Architektin natürlich auch, die müssten einen Blick haben aufs Ganze, das haben wir schon erwähnt, und auch noch gleichzeitig irgendwie die spannenden Widerstandsmomente darin zu erkennen, um da dann einzuwirken und diese zu glätten. Also es geht ja vom obersten Stock bis zum tatsächlich untersten alles zu vereinen, was sehr schwierig ist. Und deswegen ist eine Fähigkeit dieser Rolle auch, eben mit den Menschen gemeinsam die richtige Flughöhe zu finden. Also nicht in jedes Detail hineinzugehen, sondern das große Ganze eben zu sehen.
Wobei ich da vielleicht dazulegen würde, dass es trotzdem schon noch mehr für mich ist. Weil also es ist natürlich immer die Frage, wie man Change Agent oder generell Veränderungsmanagement natürlich für sich definiert. Für mich ist als Architekturmanagement eben auch das Thema, einerseits methodisch auch die passenden, also wie so einen kleinen Methodenbaukasten, den man quasi mit sich mitführt und sich dann eben anschaut, hey, wie können wir effizient strukturiert Prozesse aufnehmen, Business Capabilities definieren, welche Applikationen brauchen wir im Moment im Ist, welche wollen wir mal im Soll, in der Sollbebauung machen. Das heißt, da sind wir bei Themen, die schon noch weit entfernt sind vom Change, weil es erstmal eine Transparenz ist fürs Ist und fürs Soll, also oder Ist-Bild und Zielbild. Und dann kommen wir als eine Komponente auf die kulturelle eben auch mit auf, wo es dann ist, okay, wenn wir jetzt genau diese Transformation begleiten von meiner aktuellen Architektur, meine Zielarchitektur, dann entsteht ein Change und dann hat der Architekt oder die Architektin definitiv eine Rolle, dann haben auch ganz viele eine andere Rolle und dann gibt es eben auch noch passende Tools dazu, weil mit Excel und PowerPoint allein geht sowas halt auch nicht.
Und das war ganz schön die Erklärung, der Architekt ist Change, der Architekt lebt Change, der Architekt lebt vom Change, weil wenn die Architektur gleich bleibt, dann hat der Architekt nicht viel zu tun. Und der Architekt macht Change sichtbar. Er hilft zu zeigen, wo hat Veränderung eine Auswirkung? Was verändert sich? Wo muss ich verändern? Und welche Auswirkungen hat das aufs System? Und ich glaube, die Stärke eines guten Architekten liegt jetzt genau darin, diesen Change positiv zu begleiten und zu zeigen, Leute, das ist managebar, das ist handelbar. Wir verstehen, was der Change bedeutet in unserem System, weil wir das sichtbar machen können durch unsere Methoden.
Arbeitet ihr dann auch tatsächlich bewusst mit Change-Methoden im Sinne von, fangt an mit einer Vision, einem Ziel, warum wir das hier machen, schauen, dass es regelmäßig Abstimmungsrunden gibt, dass man die Veränderung, also das macht ja das EAM, macht ja, dass du die Veränderung auf den unterschiedlichen Ebenen dir anschaust, aber ja, bedient ihr euch aktiv Change-Management-Methoden?
Ich fange ganz technokratisch an, wenn ich mir so ein typisches in der Architektur verwendetes Modell hernehme, TOGAF zum Beispiel, dort ist der Change Teil des Modells. Also da sind Unternehmensziele und Visionen und sowas Teil in der Darstellung, in der Modellierung. Also ja, wir nehmen diese Dinge mit. Für mich ist jetzt die Frage, wie eng sehen wir Change Management? Ist das eben mehr diese menschliche, psychologische Ebene. Wie ich gesagt habe, ich glaube, ein guter Architekt ist in der Lage, diesen Change positiv zu besetzen und zu zeigen. Ist es jetzt meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auf einer menschlich-psychologischen Wahrnehmungsebene der Change gut läuft? Da bin ich ein Rad. Ich kann wahrscheinlich ganz schön viel kaputt machen als Architekt, dass der Change negativ dasteht oder nicht gelingt. Aber ebenso kann ich dazu beitragen, dass der auch gut läuft. Aber ist das meine Aufgabe? Weiß ich nicht.
Ich habe auch gerade draus gehört, dass das in diesen Modellen, diesen EAM-Modellen, zwar der Change irgendwie drinnen ist, aber was ich jetzt von euch so höre, ist, dass dieser besonders menschliche Aspekt, also die Resilienz auch nochmal aufgreifend oder überhaupt diesen Mensch zu bedenken in allen seinen Bedürfnissen, so wie er da ist, ist das etwas, das euch als Personen eigen ist oder das ihr entwickelt habt, dann noch einmal einen Fokus drauf zu setzen oder wo kommt das her?
Also ich denke schon, dass der Faktor Mensch, diese Dimension, sehr stark ein Thema ist, das wir da eingebracht haben. Ich bin mir mittlerweile aber schon sicher oder relativ sicher, dass es auch in TOGAF, also diesem Standardrahmenwerk für Enterprise-Architektur, etwas zum Thema Agilität geschrieben steht. Die Frage ist halt immer, ist das ein Feigenblatt oder ist das quasi ein Kapitel, das von der Version 9 auf die Version 10 jetzt einfach dazugekommen ist, ohne den Kontext zu betrachten. Der Einsatz der Techniken und Werkzeuge ist, glaube ich, schon von uns sehr stark auf die menschliche Perspektive erweitert worden. Und wir alle, glaube ich, haben diesen Faktor irgendwie drinnen. Die Liliana selbst hat ja New Work schon von sich aus gesagt. Ich habe da in meiner Introduction auch den Faktor Mensch genommen. Und der Andreas, weiß ich, ist auch jemand, der sehr stark mit der Organisation arbeitet. Also das steht in den Büchern so nicht drin. Es gibt auch kein Modell dazu, außer vielleicht ein Stakeholder-Modell. Aber das ist ja ein altes Konstrukt. Also das ist schon etwas, was wir sehr stark da hineingebracht haben.
Vielleicht ergänzend dazu auch nochmal aufgebracht, das ist halt eine Veränderung. Und ich glaube, wir wissen alle aus der Literatur, dass Veränderung halt eben auch immer den Menschen mit einbezieht. Und das heißt auch da wieder diesen Spagat zu Dora, das wird eine Veränderung sein. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich arbeite das halt einfach ab und warte, bis die nächste Welle kommt und dann lege ich mich wieder schlafen. Dann kommt das nächste DSGVO oder Dora oder sonst was. Oder ich mache das halt eben nachhaltig und habe einmal eine saubere Architektur, habe den Menschen auch irgendwie mitgegeben und sie motiviert, warum das sinnvoll ist, sich gegen Cybersecurity oder für Cybersecurity einzusetzen, gegen diese Angriffe, gegen diese Risiken, diese zu mitigieren. Das heißt, ich gebe dann eine Widerstandsfähigkeit eben den Menschen mit. Das können sie für sich selber nutzen, das kann das Unternehmen nutzen und damit ist es einfach wesentlich nachhaltiger, als wenn ich immer mit diesen Wellen mitgehe, ah, da kommt eine neue Verordnung, dann machen wir wieder was und dann legen wir uns wieder schlafen. Und wir, quasi diese Sinus-Cosinus-Kurve, die flachen wir ab, indem wir eben Kultur, Methode, Tool zusammenbringen und dadurch die Architektur und Transparenz stärken für egal welche EU-Verordnung oder sonstige Verordnung kommt.
Also man merkt, ihr habt wahnsinnig viel Wissen, das ihr vereint und entwickelt das Thema dauernd weiter und ihr kommt mir vor, als ob ihr da wirklich schon on top of the mountain seid, was das EAM betrifft. Und da kriegt man richtig Lust, sich mit euch regelmäßig auszutauschen. Und ich weiß, ihr seid ja auch Gründer und Gründerinnen des EAM-Community oder der EAM-Community. Wie kann man, darf da jeder mitmachen? Kann man sich da jederzeit mit euch austauschen? Erzählt mal darüber.
Das ist genau der Sinn der Community, dass man sich austauscht unter Architekten. Da darf natürlich jeder mitmachen, der über Architektur hören will. Sowieso die, die mit Architektur beschäftigt sind, selbstverständlich. Im Mittelpunkt steht der ungezwungene Austausch unter Architekten zu Themen, die uns alle beschäftigen.
Wann trefft ihr euch denn das nächste Mal?
Wir treffen uns am 13.07., also 13. Juli. Das nächste Mal zu einem entspannten Austausch. Ansonsten ist es generell immer so gehandhabt, dass wir quasi immer verschiedene Hosts haben. Also wir durften schon mal bei der Unica sein oder bei der Post. Das letzte Mal waren wir bei uns bei EFS. Und so wechseln wir quasi die Räumlichkeiten und nehmen uns jedes Mal ein anderes Schwerpunktthema oder entsprechend ja neuen Zusammenarbeitsmethoden brainstormen wir dann zusammen oder machen auch mal ein Kopfstand-Brainstorming oder ähnliche Runden, um quasi kreativ sich zu Use Cases aus dem Alltag auszutauschen.
Gibt es sonst noch einen Weg, sich mit euch auszutauschen?
Definitiv LinkedIn. Gerne mit uns dreien auf LinkedIn vernetzen oder auch mit ja, der ERM-Community. Da pflegen wir dann auch jeweils immer die nächsten Veranstaltungen.
Und eine gute Gelegenheit ist natürlich die Architekturkonferenz, die am 26. April stattfindet, bei uns am Erste Campus, wo wir auch den ganzen Tag über Architekturthemen miteinander reden, uns austauschen, neue Dinge hören, Inputs bekommen. Gute Gelegenheit, um sich näher mit dem Thema Architektur zu beschäftigen.
Das heißt, man darf sich da bei euch melden, wenn man da dabei sein möchte.
Selbstverständlich.
Die Zuhörerinnen werden sich sicher freuen. Dann darf ich euch ganz herzlich danken für die Zeit und dieses viele Wissen und die Begeisterung und das Glänzen in den Augen. Das mag ich immer besonders gerne bei meinen Podcast-Gästen. Begeisterung der Themen ist wirklich immer sehr spürbar hier. Und wir werden eure LinkedIn auf in den Shownotes verlinken und damit darf ich euch herzlich danken und einen schönen Tag wünschen.
Danke.
Vielen lieben Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören und an den Menschen denken. Zu Gast hatte ich Liliana Simon, Partnerin BFS Consulting, Hannes Lischka, Enterprise Architecture Manager bei der ersten Asset Management GmbH und Andreas Pirkner, externe Berater zum Thema Enterprise Architecture Management. Meldet euch gerne bei ihnen, um Teil der Community zu werden.
Das EFS-Podcast-Team freut sich auch sehr, von unseren ZuhörerInnen zu hören. Für Fragen, Themen, Wünschen, Feedback aller Art könnt ihr uns jederzeit unter podcast@efs.at erreichen. Abgesehen davon könnt ihr diesen Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und immer wieder von uns hören. Bis bald beim EFS-Podcast.